predigen zu dürfen. Man darf die Maske absetzen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt alle mit mir tauschen wollen. Ja, wir haben eine weitere Einanderstelle vor uns. Wir haben ja vor einiger Zeit mal eine Reihe begonnen mit den sogenannten Einanderstellen. Einanderstellen, weil es im Neuen Testament über 70 Mal einander heißt, also wie wir miteinander umgehen sollen. Und die Stelle heute finden wir mehrfach in Markus 9, Vers 50, Römer 12, Vers 16, Römer 15, Vers 5, 2. Korinther 13, Vers 11 und auch noch an anderen Stellen. Ich sage die Stellen gleich nochmal. Ihr müsst auch heute ein bisschen fit sein. Ihr müsst den Finger mindestens in 3 oder 4 Stellen behalten. Markus 9, Vers 50, Römer 12, Vers 16, Römer 15, Vers 5 und 2. Korinther 13, Vers 11. Und die Einanderstelle heißt, wir sollen Frieden untereinander halten. Wir sollen Frieden untereinander halten. Eine kurze Wiederholung. Es gibt, wie gesagt, über 70 Einanderstellen, ca. 32 positive, was wir tun sollen, und ca. 20 negative, in Anführungszeichen, also was wir nicht tun sollen. Und keine Einanderstelle wird so häufig betont wie das einander lieben, weil wenn wir einander lieben, dann haben wir das ganze Gesetz erfüllt. Das heißt, dann tun wir auch alle anderen Einanderstellen. Die Einanderstellen reden von Gegenseitigkeit. Das heißt, wir stehen auf einer Stufe. Ja, dieses Einander im Griechischen macht deutlich, der andere ist mit mir in der Gnade, im Evangelium, in Christus auf einer Stufe. Es gibt keine Top-Down-Beziehungen, sondern nur echte Einanderbeziehungen. Die Einanderstellen reden auch deutlich von meiner Verantwortung und Bedürftigkeit für die Ortsgemeinde. Ich kann diese ganzen Einanderstellen, einander lieben, einander dienen, einander ermutigen, einander zurechtbringen, miteinander den Frieden halten, füreinander beten, einander mit Lob und Liedern ermutigen. Ich kann das gar nicht in der Universalgemeinde. Wie werde ich dann tatsächlich mal wissen, dass ich meine Schuldigkeit getan habe? Ich kann das nur durch eine konkrete Einbindung in eine Ortsgemeinde. Und diese Einanderstellen sind auch keine bloße Sozialgesetzgebung. Nicht, dass ihr denkt, ach, wir beschäftigen uns mit den Einanderstellen und wenn wir die alle schön ausleben, dann geht es uns alle gut hier in Hünfeld oder an dem Ort, wo wir das tun. Nein, Gott, die Einanderstellen reden ja von Beziehung, wie unsere Beziehungen miteinander gepflegt werden sollen. Und Gott ist von jeher ein Gott der Beziehung. Ja, er lebt in Beziehung. Er ist ein dreieiniger Gott. Das heißt, wenn wir diese Einanderstellen gut beachten und ausleben, dann haben wir nicht nur, das ist ein schöner Nebeneffekt, Frieden unter uns, sondern dann stellen wir Christus dar. Dann sind wir das, was wir eigentlich von der Schöpfung her sein sollten, dann sind wir ein Spiegelbild für seine Herrlichkeit. Und das macht die Einanderstellen, denke ich, zu viel, viel mehr als nur zu einer bloßen Sozialgesetzgebung. Nun gut, lasst uns die erste Stelle aufschlagen. Und wie gesagt, wenn es geht, behaltet dann den Finger in diesen Stellen. Markus 9, Vers 50 lese ich uns. Oder ich lese euch am besten die 3, 4 Einanderstellen, die wir heute anschauen wollen, zuerst vor und dann bete ich nochmal kurz. Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Oder Römer 12, Vers 16. Römer 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Oder die Züricher Bibel sagt, seid allen gegenüber gleichgesinnt, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Und dann noch Römer 15, Vers 5, nur 3 Kapitel weiter, Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus gemäß. Und ihr habt ja 4 Finger frei, noch eine 4. Stelle, 2. Korinther 13, Vers 11. 2. Korinther 13, Vers 11. 2. Korinther 13, Vers 11 steht, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Wir beten noch mal kurz. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort mächtig ist, Veränderung zu schaffen zu deiner Ehre in unserem Herzen. Danke, dass wir dich um Hilfe bitten dürfen für mich, dass ich dein Wort recht auslege, aber auch für uns, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind, dass wir verstehen, was es bedeutet, Frieden untereinander zu halten, dir zur Ehre, Herr. Amen. Ja, diese Einanderstellen sind sehr praktisch und relevant und sind auch ziemlich tiefgehend und umfangreich, das werden wir heute sehen. Und deswegen will ich das Thema schon ein bisschen einschränken. Wenn wir über eine Einanderstelle sprechen, dann ist es ja eigentlich wie eine Themenpredigt. Und Themenpredigt haben eigentlich einen sehr, sehr hohen Anspruch. Weil wenn ich sage, ich sage euch jetzt was dazu, wie man Frieden halten kann untereinander, dann heißt es ja eigentlich, es sollte den ganzen Ratschluss Gottes berücksichtigen, was Gott dazu sagt, wie man Frieden unter Geschwistern hält. Und natürlich kann ich das gar nicht. Ja, ich kann nicht alles, was im Wort dazu geschrieben ist, weitergeben. Und deswegen will ich am Anfang schon mal eine kleine Einschränkung machen. Wenn ihr die Stellen genau anschaut, dann wird jedes Mal wiederholt, dass wir den Frieden halten sollen. Nicht, dass wir den Frieden stiften sollen. Natürlich hat die Bibel sehr viel zum Thema Frieden stiften zu sagen. Vielleicht kennt ihr den Klassiker von Ken Sandy, sei ein Friedensstifter. Der beschreibt auf über 350 Seiten, was die Bibel alles dazu zu sagen hat, wie man, wenn der Frieden denn mal gestört ist, wieder zu diesem Frieden kommen kann. Ja, dass wir Gott die Ehre geben sollen, dass wir den Balken zuerst mal aus unserem eigenen Auge ziehen, dass wir ja mit Liebe dann auch dem anderen helfen und bereit sind, uns auch zu versöhnen. Aber darum geht's heute nicht. Die Einanderstellen, die wir gelesen haben, reden nicht davon, Frieden zu schaffen oder wieder neue Frieden zu stiften, wenn er denn verloren gegangen ist, sondern sie reden davon, dass wir den Frieden bewahren sollen. Also offensichtlich, wir werden am Ende nochmal von sprechen, gibt es einen Frieden bereits, den Christus geschaffen hat und den heißt es jetzt, unter uns zu bewahren. Haltet Frieden untereinander. Also ich teile das schon mal in zwei große Bereiche auf. Frieden stiften, wenn er denn verloren ist. Und da reden wir heute nicht von. Und der andere Teil ist das Frieden bewahren. Ja, denn es gibt nicht nur Therapie, das wäre das Frieden stiften, sondern es gibt auch Prävention. Dass man den Frieden, der schon da ist, bitte bewahrt. Und das soll unser Thema sein. Und das Wort Gottes setzt offensichtlich viel früher an, als einfach nur ja, den Frieden wiederherstellen, sondern es setzt schon bei der Prävention an, dass wir den Frieden bewahren. Um den Frieden zu bewahren, haben wir drei Punkte heute Morgen durch diese drei, vier Stellen, die wir gelesen haben. Erstens, es braucht wirklich eine proaktive Haltung, um diesen Frieden zu bewahren. Das sehen wir vor allem hier in Markus 9, Vers 50 oder auch in Römer 12, Vers 16. Wir brauchen eine proaktive, präventive Haltung, um diesen Frieden zu bewahren. Wir brauchen zweitens auch praktische Weisheit im Umgang miteinander, um diesen Frieden zu bewahren. Das ist vor allem dann die Römer 15 Stelle. Und ein dritter Punkt heute Morgen, den werden wir dann nur noch sehr kurz behandeln, wir brauchen auch Perspektive. Wir brauchen auch einen Blick dafür, was es bedeutet, diesen Frieden zu bewahren. Das werden wir dann vor allem in dieser Stelle im 2. Korinther 13 anschauen. Zum ersten Punkt, es braucht eine proaktive, eine präventive Haltung, um den Frieden zu bewahren. Schaut euch nochmal, und jetzt geht zurück zur ersten Stelle, Markus 9, Vers 50 an. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit sollt ihr es würzen? Wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Ich denke, hier in der Gemeinde haben wir schon oft gehört, wie wichtig es ist, dass wir den Kontext beachten. Kontext, Kontext, Kontext. Und gerade dieser Vers, ihr habt schon gesehen mit dem Salz und salzlos, und in uns selbst Salz haben, haltet Frieden untereinander. Man kommt nicht hinter diesen Vers, wenn man nicht ausführlich den Kontext beachtet. Und die Zeit ist knapp heute Morgen. Wir können gar nicht so viel sagen, wie ich vielleicht sagen müsste, um auch hier auf den Kontext einzugehen. Aber so viel sei gesagt, er beginnt schon mindestens im Vers 30. Also wir sind im Vers 50 und wir müssten eigentlich, um die Tragweite dieser Aufforderung zu verstehen, beim Vers 30 anfangen. Ich führe euch kurz mit ein, versuche euch mitzunehmen. Der Herr Jesus hat seinen Dienst, seinen dreijährigen Dienst fast vollendet. Er steht kurz vor der Kreuzigung. Er macht einen letzten Weg nach Galiläa, also in den Norden des Landes, nimmt seine Jünger dort mit und hat eigentlich im Sinn, sie auf sein Abscheiden vorzubereiten. Die Jünger dachten ganz anders, ja, jetzt ja, werden sie siegreich irgendwann mal die Herrschaft antreten. Und sie gehören ja nun mal offensichtlich neben diesem Präsidenten zum Kabinett, sind ganz nah dran und der Herr Jesus muss ihnen genau das Gegenteil beibringen. Nee, so wird das nicht. Ja, es wird jetzt nicht siegreich für euch werden, es wird schwer werden. Und bemerkenswerterweise fangen die Jünger ausgerechnet in diesem Moment, wo der Herr Jesus kurz vor seiner schwersten Stunde steht, eine Diskussion darüber an, wer denn der Größte im Reich sei. Sehr bemerkenswert. Und das ist nicht unser Thema heute, aber auch sehr, sehr tröstlich. Versteht ihr das? Das ist das Material, aus dem der Herr Jesus das Urgestein der Gemeinde erwählt und gebaut hat. Ja? Wenn solche Kadetten kurz vor der Kreuzigung darüber diskutieren, ja, nachdem sie 3 Jahre mit dem Herrn der Herren und mit dem Herrn der Liebe und der Demut und der Selbstlosigkeit zusammen waren, wenn sie in dem Moment darüber diskutieren, wer denn der Größte im Reich sei, wisst ihr was? Dann gibt es Hoffnung für dich und für mich. Ja, wenn er mit solchen Kadetten an sein Ziel gekommen ist, dann gibt es wirklich auch Hoffnung für uns. Aber das ist nicht das Thema heute. Aber den Trost musste ich uns einfach kurz sagen. Ja, dann kommt er offensichtlich auch mit uns zu seinem Ziel. Der Herr Jesus setzt sich hin, ruft dann diese 12 zusammen, nachdem er ist ja der Herr, er wusste sowieso, über was sie geredet haben, weil er hat sie vorher gefragt und sie schwiegen. Das war ihnen super peinlich zuzugeben, ja, über was sie wirklich geredet haben. Wer ist denn der Größte unter ihnen? Und dann gibt er ihnen diese Lektion im Vers 35, Markus 9, Vers 35. Wenn jemand wirklich der Erste sein will unter euch, wenn wirklich jemand der Größte sein will, dann soll er der Letzte von allen und der Diener von manchen sein. Der Diener von ein paar. Der Diener von denen, die ihm ganz besonders wohlgesonnen sind, die seiner Meinung sind, die ihn unterstützen. Nein, wenn jemand wirklich der Erste sein will, dann soll er nicht nur der Letzte von allen, sondern auch der Diener aller sein. Wisst ihr, der Erste sein in dieser Welt funktioniert ganz anders, wie der Herr Jesus das hier seinen Jüngern gerade beibringt. Der Erste sein in dieser Welt, das funktioniert dadurch, indem man Stärke beweist. Führung nennen wir das manchmal. Dass man Einfluss nimmt, dass man Vorgaben macht, dass man sagt, so muss es gemacht werden. Dass man sogar Kontrolle ausübt. Ja, dass man will, dass sein Wille, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass man sich durchsetzt. Das sind eigentlich Kennzeichen eines Ersten in dieser Welt. Diese Form der Größe, die der Herr Jesus aber hier darstellt, nämlich der Erste ist derjenige, der allen dient. Diese Form der Größe setzt eine ganz andere Tugend als Durchsetzungsvermögen oder strategisches Denken oder Einflussnahme voraus. Diese Form des Ersten sein setzt eine vergessene Tugend voraus, nämlich die Demut. Diener aller zu sein. Wahre Größe besteht darin, dass man sich hinten anstellt. Wahre Größe besteht darin, dass man auf den vermeintlich Geringeren achtet, dass man alle mitnehmen will, dass man nicht herrschen, sondern dienen will. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber mir kommt gerade so ein Beispiel. Einer unserer Diakone bemüht sich gerade darum, eine starke Veränderung hier in unserer Gemeinde zu organisieren. Nämlich, Wir schauen auf Jahre des Putzdienstes zurück, wo einige wenige, teilweise nur eine Schwester und dann einige wenige Schwestern ganz treu im Verborgenen diesen Dienst getan haben. Und jetzt gibt es eine radikale Veränderung bei uns, denn wir kommen wieder zu unseren Ursprüngen zurück. Es war nämlich am Anfang mal anders hier in der Gemeinde. Da haben alle, die diese Räume genutzt haben, diese Räume auch gepflegt. Und das soll jetzt wieder eingeführt werden. Und bevor ich nachher mit 1000 Leuten mich einzeln unterhalten muss und die sich dann bei mir alle beschweren und ihre Gründe vorbringen, warum sie hier nicht putzen können, sei schon gleich gesagt, ja, die gibt es. Das glaube ich. Manche von euch sind zu alt und gebrechlich und die können nicht putzen und die müssen auch nicht putzen. Und manche sind vielleicht noch zu klein. Ich habe heute Morgen den kleinen Kiesling gesehen. Ja, dem wurde in der Statistik von Martin schon vorgeworfen, dass er nur einmal in den letzten 3 Monaten da war. So ist die Statistik. Das habt ihr jetzt nicht verstanden. Aber wir zwei verstehen das. Ja. Corona führt Statistik. Ja, und die Statistik herausgeworfen, der Kleine ist erst einmal da gewesen. Ja, er kam halt erst gerade an. Ja. Gut, also der muss auch noch nicht putzen. Und es gibt vielleicht noch viele andere Gründe. Aber ihr Lieben, du kennst dein Herz. Du weißt, was wirklich der Grund ist, wenn es bei dir innerlich rumort, ich soll den Putzlappen anpacken und hier die Toilette putzen. Du weißt das. Ich will dich gar nicht beurteilen. Aber du weißt es, was wirklich dein Motiv ist. Und das soll mal eine kleine Übung für uns sein. Da könnt ihr jetzt wirklich mal Butter bei Hundefische geben. Wer der Erste unter euch sein will, und das gibt es auch und ohne Zweifel heute noch nach 2000 Jahren, diese Diskussion unter uns Christen, dann kannst du jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Dann sollst du der Diener aller sein. Um Frieden untereinander zu bewahren, wir sind nicht beim Frieden stiften, um Frieden untereinander zu bewahren, braucht es offensichtlich als Erstes keine Technik. Seht ihr das? Es braucht keine richtige Technik. Es braucht noch nicht einmal die richtigen Dinge, dass man die richtigen Dinge tut. Das Erste, was wir brauchen, ist eine richtige Gesinnung. Nicht eine äußere Handlung, sondern eine innere Haltung ist das Wichtigste in den Augen des Herrn Jesus, wenn es darum geht, Frieden zu bewahren. Wenn ich der Erste sein möchte, wenn ich mich profilieren möchte, wenn ich mich selbst verherrlichen möchte, dann ist das ganz sicher eine zentrale Gefahr für jeden Frieden untereinander. Also es kommt nicht auf eine besondere Handlung, sondern auf eine Haltung an. Und die zweite Einanderstelle, die gehört zu dieser ersten Kategorie, ja, wir brauchen eine proaktive Haltung, um den Frieden zu bewahren, die sagt genau das Gleiche in Römer 12, Vers 16. Also ihr könnt jetzt zum zweiten Finger kommen. Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Ich denke, ihr selber könnt schon erkennen, wie das genau in das gleiche Horn stößt und dieses Problem der Jünger direkt bei den Hörnern packt. Das Kapitel 12, wo jetzt hier diese Ermahnung steht vom Römerbrief, das ist wie ein Staccato von Ermahnungen oder Ermunterungen oder Ermutigungen, was man tun soll. Also hier brauchen wir jetzt nicht 20 Verse zurückgehen, um den Kontext zu erfassen, sondern hier dürfen wir tatsächlich mal bei dem Vers bleiben. Paulus sagt, seid gleichgesinnt gegeneinander. Und wie funktioniert das? Indem man nicht auf hohe Dinge sinnt, sondern sich zu den Niedrigen hält. Dass man nicht klug bei sich selbst ist. Es geht wieder um diese innere Haltung den Geschwistern gegenüber. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Also es geht nicht um Meinungen erst einmal, sondern es geht um Beziehungen. Wie sehe ich mich im Verhältnis zu dem anderen? Ja, ich will das vielleicht nicht zu stark betonen, aber ich bin ein Freund, das wisst ihr, von wortgetreuen Bibelübersetzungen. Ja, die neue Hoffnung für alle oder die neue evangelistische Übersetzung oder auch die Genfer Übersetzung, diese Übertragungen, die können eine große Hilfe sein, wenn man ans Bibellesen noch nicht so gewöhnt ist. Aber die sind sowas von unscharf, wenn man wirklich mal dann den Text studieren will. Und die Wahrheit liegt nun mal im Wort und nicht beim Übersetzer. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, habt mehrere Bibeln zu Hause, mindestens eine Elberfelder. Denn die Elberfelder, die macht es so sauber, die sagt, seid gleichgesinnt nicht untereinander, sondern gegeneinander. Ich weiß, dass es schwierig ist, nur mit einem Wort den ganzen Sinn mal auszudrücken, aber das war im Griechischen auch schon ein Problem. Man muss präzise sein und deswegen hat Gott sich fürs Neue Testament auch das Griechisch ausgesucht. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Wenn das stünde untereinander, da kommen wir noch zu, dann geht es vielleicht darum, ja, wie gehen wir jetzt mit unterschiedlichen Meinungen um? Das kommen wir zu, das ist der zweite Teil von der Predigt. Aber jetzt sind wir noch beim ersten Teil, seid gleichgesinnt gegeneinander. Es geht wieder um diese Beziehung miteinander, um diese innere Haltung und noch gar nicht um die dazugehörige Meinung. Ich gebe euch ein Beispiel und das Beispiel greift auch in unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde haben wir Männer und Frauen von sehr unterschiedlicher Herkunft. Da haben wir Russlanddeutsche und da haben wir Bio-Deutsche. Da haben wir Alte und da haben wir Junge. Da haben wir Reiche und da haben wir eher Arme. Da haben wir solche, die einen vermeintlich oder tatsächlich recht sauberen Lebenslauf haben. Und da haben wir auch andere, wenn man den Lebenslauf anschaut, dann kann man nicht anders als Gott für seine Gnade preisen. Ja? Oder ich mache es noch ein bisschen deutlicher, wir haben Unternehmer unter uns und wir haben ganz einfache Arbeiter unter uns, die vielleicht ein Zehntel dessen, was andere zur Verfügung haben, am Ende des Monats auf ihrem Gehaltszettel haben. So, und wir sollen gleichgesinnt untereinander sein. Wir sollen keine Unterschiede machen. Wir sollen sonntags uns nicht gerne zu dem gesellen, ja, wo es so schön ist, sich mit dem halt zu gesellen. Aus welchen Gründen auch immer, meistens, weil ich irgendwie was glaube, zurückzukriegen. Oder so ein bisschen Herrlichkeit könnte ja von dem auf mich überspringen. Ja, nee, wir haben auch ja, ganz einfache Leute unter uns. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu konkret werde, sonst denkt ihr gleich an Leute, wenn ich sage ehemalige Knackis oder Asylanten, ohne jemanden anzugucken. Ja, aber das haben wir auch unter uns. Bist du wirklich gleichgesinnt untereinander? Bist du bereit, dich mit diesen Menschen unter uns genauso gerne abzugeben oder Gemeinschaft zu pflegen, als mit denen, wo es ja sowieso leicht ist und dir so ein Stückchen Herrlichkeit entgegenschwappt? Warum umgebe ich denn, das muss ich kurz machen, warum umgebe ich mich denn so gerne mit den Schönen und Reichen? Naja, weil ich, und ihr kennt das Thema schon, weil ich von Haus aus Anbeter bin. Ich muss mich ja für etwas begeistern und seit dem Sündenfall begeistere ich mich leider nicht mehr für den Herrn und seine Schöpfung und sein Erlösungswerk, sondern ich begeistere mich für mich selbst. Und deswegen möchte ich gerne mit den Schönen und Reichen zusammen sein. Deswegen mache ich Unterschiede in der Gemeinde. Deswegen verbringe ich ja lieber Zeit mit denen, die angesehen sind in dieser Gesellschaft. Und ihr Lieben, das ist ein klassischer Spaltpilz unter Geschwistern in der Gemeinde. Ihr könnt die Herrlichkeit des Wesens Gottes zur Schau stellen, wenn du es anders machst. Der Herr Jesus hat sich nicht die Führenden seiner Zeit ausgesucht. Er hat diese Kadetten, die kurz vor der Kreuzigung leider noch über ihre eigene Größe diskutieren und sich miteinander vergleichen, solche Kadetten hat er sich erwählt und ist mit ihnen zum Ziel gekommen. Und ja, ich kann euch nur ermutigen, denkt nochmal an den letzten Punkt der Einanderstellen. Wir leben damit Christusähnlichkeit aus. Es ist nicht einfach nur eine Sozialgesetzgebung, damit es uns möglichst gut geht hier in der Gemeinde und wir den Frieden bewahren. Sondern wenn du das tust, wenn du gleichgesinnt bist, wenn du keine Unterschiede machst, dann machst du das, was der Herr Jesus im Herzen trug und auch deutlich gezeigt hat. Er hat für alle sein Leben gegeben, ohne Unterschied. Das ist eine zutiefst, eine ganz deutliche Allosstelle. Ich gehe nicht nochmal auf dieses Wort Allos und Heteros ein, aber manche erinnern sich vielleicht, wir sind wirklich auf einer Stufe. Du und ich, egal was dein Kontostand ist, egal was dein Bildungsstand ist, egal was du für einen Lebenslauf hast, wir zwei sind durch das Kreuz auf die gleiche Stufe gebracht. Nicht höher und auch nicht niedriger. Wir haben genau die gleiche Würde in Christus. Und das, bitteschön, sollen wir ausleben. Wenn wir das nicht tun, bringt das viel, viel Spannung und viel, viel Potenzial für Streit in die Gemeinde. In dem Vers steckt noch viel mehr, aber im Grunde genommen sagt er mehrfach das Gleiche und wir gehen einfach jetzt darüber hinweg oder beachten das nur ganz kurz, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Ja, er macht es ein bisschen konkreter, was es heißt, gleichgesinnt zu sein. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Es gibt keine geistliche Aristokratie oder Elite in der Gemeinde. Jakobus, in Jakobus 2 macht das sehr deutlich. Ihr kennt die Geschichte, wenn einer mit feinen Kleidern reinkommt, wie behandelt ihr den? Wenn einer mit den einfachen Kleidern kommt, wie behandelt ihr den? Ja, und das kann nicht deutlicher sein. Wenn ihr dort Unterschiede macht, dann begeht ihr tatsächlich Sünde, heißt es im Vers 9, wenn ihr die Person anseht. Die Lösung besteht darin, dass wir uns in Christus sehen, denn da sind wir alle auf einer Stufe. Es hat was mit Haltung zu tun und deswegen sagt er am Ende von diesem Vers noch in Römer 12, seid nicht klug bei euch selbst. Heute Morgen musste ich erst so denken, wisst ihr, wenn ich sowas mit meiner Autorität hier in der Gemeinde sagen würde, da würden manche sich ganz schön, jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein ordinäres Wort verwende, aber die würden sich ganz schön angeschossen, so darf man das sagen. Ja, die würden sich ganz schön angeschossen fühlen. Ja, halt dich nicht so für so klug. Ja, denk nicht, dass du der Schlauste bist. Ist ganz schön direkt, oder? Und man muss auch gar nicht viel interpretieren und auslegen dazu, oder? Und noch dazu, wenn Paulus das den Römern sagt, dann heißt es mit anderen Worten, das Problem gab es damals und das Problem gibt es offensichtlich heute noch. Es gibt genügend unter uns und ich glaube sogar die meisten von uns, die denken so im Inneren, ja eigentlich weiß ich es doch besser. Ja, es gibt manche, die brüsten sich damit, ach ich bin der Niedrigste oder die Niedrigste, aber ich bin sehr misstrauisch, ja. So wie der Herr auch sehr misstrauisch war, wenn es darum geht, auf die Stärke oder den Charakter von Menschen zu vertrauen. Seid nicht klug bei euch selbst. Ja. Nicht nur äußerlich sollen wir uns zu den Niedrigen zählen, sondern auch innerlich in unserem Denken sollen wir uns wirklich zu den Niedrigen zählen. Natürlich sollen wir weise werden, das ist hiermit gar nicht gemeint. Ja, wir sollen göttliche Weisheit anziehen, aber für wen halten wir uns? Ja, verstehen wir unsere echte Bedürftigkeit, dass wir ständig dazulernen müssen, dass wir den Herrn und sein Wort brauchen, dass wir beständig von anderen reifen Geschwistern lernen müssen? Paulus bzw. der Heilige Geist wusste, dass kaum eine sündige Einstellung so gefährlich für den Frieden untereinander ist, als dass man sich selbst für klug hält. Sich selbst für klug halten, dann bin ich nicht weit davon entfernt zu glauben, ich könnte auch alles und jeden beurteilen. Versteht ihr den Zusammenhang? Wenn ich selbst denke, ich bin klug, ich habe den Durchblick, wisst ihr, woran das deutlich wird? Da bin ich jemand, der andere gerne beurteilt. Ja? In friedvollen Menschen, ich kann es auch positiv ausdrücken, in friedvollen Menschen erkennst du daran, dass er sich selbst nicht für etwas Besonderes hält. Und zwar ganz konkret, dass er viele Fragen stellt. Einen friedvollen Menschen erkennst du daran, dass er gerne von anderen lernt. Einen friedvollen Menschen erkennst du daran, und das, ich gebe dir diese Beispiele, damit wir uns nicht selbst täuschen, weil wir selbst würden wahrscheinlich von uns selbst sagen, oh nee, ich bin so bedürftig ja und ich weiß ja kaum was. Ist es wirklich so? Beurteilst du nicht oft den anderen? Im verborgenen Herzen, manche sogar öffentlich. Wenn du wirklich ein friedvoller Mensch bist, dann lässt du dir auch gerne etwas sagen, weil du weißt, dass du das brauchst, weil du weißt, dass du nicht klug bist. Du weißt, dass du diese Zurechtweisung notwendig hast, diese Zurechtbringung. Wenn du ein friedvoller Mensch bist, dann gestehst du leicht Fehler ein und lässt dich auch leicht korrigieren. Das ist mal ein Realitätscheck, um uns nicht selbst zu täuschen. Denn wenn Paulus und der Heilige Geist das den Römern schreiben, dann muss es uns wahrscheinlich auch gesagt werden. Wenn du jemand bist, der viel Stress hat am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde oder in der Familie oder unter Kollegen, dann könnte es sein, dass du unter einer gehörig falschen Selbstwahrnehmung leidest. Halte dich nicht klug für dich selbst. Paulus ist unmissverständlich, halte dich selbst nicht für etwas Besonderes, für besonders weise, denn das bringt viel, viel Uneinigkeit oder den Frieden in die Gemeinde und bringt viel Uneinigkeit in die Gemeinde und den Frieden in Gefahr. So, jetzt ging es beim ersten Punkt um die Haltung. Also wenn du eine richtige Haltung einnimmst, wie es am Kreuz übrigens jedem gut zusteht. Ja, du hast selbst mal gesagt, du bist ein Lump. Du brauchst die Gnade, die vergebene Gnade des Herrn Jesus Christus. Dann sollst du, so wie du den Herrn angenommen hast, Kolosser 2, Vers 6, glaube ich, dann bitte jetzt auch so in ihm leben. Der zweite Teil, und das bildet den Hauptteil, der Herr hat uns auch praktische Weisheit gegeben, um den Frieden in der Gemeinde zu bewahren. Das erste war die Haltung und das zweite, eine proaktive Haltung, und das zweite ist, er hat uns auch viel Weisheit gegeben, wie wir tatsächlich mit Unterschieden in unseren Meinungen miteinander umgehen. Schlag dazu bitte die Römerstelle auf, Römer 15, Vers 5. In Römer 15, Vers 5 schreibt Paulus, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Ich habe es zuvor schon gesagt, Kontext ist sehr wichtig. Und hier bei Römer 15, da müssen wir wieder das Gleiche machen wie bei Markus 9. Wir müssen weit ausholen. Ja, wenn wir nur den Vers dort lesen, dann können wir das so nicht verstehen. Römer 15, der Kontext von Römer 15, 5 beginnt eigentlich schon am Anfang vom Kapitel 14. Und dieses Kapitel 14, falls ich das vergessen sollte, sage ich es euch jetzt, ihr kriegt zwei Hausaufgaben für diese Predigt, oder am Ende dieser Predigt. Das erste ist, bitte lest in eurer stillen Zeit noch mehr als einmal Römer 14. Und die zweite Hausaufgabe wird sein, Epheser 4, 1 bis 3 auswendig zu lernen. Hausaufgaben sind immer freiwillig. Hausaufgaben macht ihr nicht für den Lehrer. Aus dem Alter sind wir alle raus. Ja, Hausaufgaben macht ihr für euch selbst, beziehungsweise für den, der bereit war, sein Leben für euch zu geben. Also, Römer 14 ist ein ganz aktuelles Thema. Und damit ihr bei diesem Kapitel jetzt ganz motiviert zuhört, möchte ich euch an dieser Stelle schon auf ein Beispiel hinweisen. Ich glaube, dass Römer 14 in dieser Corona-Zeit eines der wichtigsten Kapitel ist. Ja, Römer 13 mit der Unterordnung ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass Römer 14 wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist. Römer 14 gibt uns, wie gesagt, die Weisheit mit auf den Weg, wie man mit unterschiedlicher Erkenntnis, mit unterschiedlichen Meinungen umgehen soll. Und jetzt schaut euch doch mal die Gemeinde während Corona an. Vielleicht sprecht ihr das nicht so deutlich aus, aber wir als Älteste haben das schon recht früh geblickt. In der Gemeinde gibt es das ganze Meinungsspektrum, was es auch übrigens in der Gesellschaft gibt, zum Thema Corona und alles, was damit zu tun hat. Ja, in der Gemeinde, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, vielleicht steigt jetzt der Puls bei dem einen oder anderen, in der Gemeinde gibt es diejenigen auf der einen Seite des Spektrums, das sind fast die Corona-Leugner oder Verschwörungstheoretiker. Das gibt es in der Gemeinde Jesu. Ja, das ist alles Hokuspokus, das ist alles nur ausgedacht, das ist alles nur, um letztendlich einen ganz bösen Fahrplan, und ihr habt ja alle keine Ahnung, aber ich verstehe das. Ich habe den vollen Durchblick. Ich halte mich nämlich für besonders klug und ich weiß, was wirklich gespielt wird. Boah, das war jetzt schon recht deutlich, oder? Aber ich will ja, dass ihr gut zuhört bei Römer 14. Römer 14 hat dir viel zu sagen. Ich werde dir nämlich gar nicht diesen Zahn ziehen. Ja, du darfst mit deiner Meinung gerne selig werden. Aber es gibt auch die andere Seite in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Da gibt es diejenigen, die sind eher stiller. Meistens gehören sie auch zu dem älteren Semester. Und die haben einen gehörigen Respekt vor diesem Virus. Vielleicht sogar so extrem, dass sie denken, nicht der Herr setzt meinem Leben ein Ende, sondern das Virus wird meinem Leben bald ein Ende setzen. Das ist das andere Ende des Spektrums, ja, die in einer unbändigen Angst leben, ja, und ich, also damit ihr wieder keine Missverständnisse aufkommen, der heute nicht hier ist und der uns im Livestream zuhört, ich wollte dich damit nicht ansprechen, glaub mir das. Ich will nur sagen, es gibt auch das andere Extrem, ja, die zittern förmlich vor dem Wort und vor dem Gedanken Corona und denken, jeden Tag könnte mein Leben zu Ende sein und Gott ist irgendwie nicht mehr ganz in Kontrolle und alles ist außer Rand und Band. Ich wollte euch nur mal das Spektrum zeigen. Und dieses Spektrum gibt es nicht nur in der Gesellschaft. Dieses Spektrum gibt es heute hier in diesem Raum. Und deswegen, glaube ich, ist Römer 14 viel wichtiger als Römer 13. Wir als Leitende sollten euch als Gemeinde
viel mehr Handwerkszeug an die Hand geben. Wie gehen wir denn mit diesem Meinungsspektrum um und halten trotzdem Frieden und nicht uns auch noch auf eine Seite schlagen? Könnt ihr das verstehen? Ja, deswegen haben wir, das darf ich mal für uns Älteste jetzt sagen, mehrfach in unseren Ältestensitzungen gesagt, wir werden nicht Stellung nehmen zu der einen oder zu der anderen Sichtweise. Das ist nämlich gar nicht unsere Aufgabe als Hirten. Als Hirten haben wir die Aufgabe, euch zu helfen, richtig, christusgemäß, friedvoll durch diese Zeit zu kommen. Und da ist Römer 14, das ist meine feste Überzeugung, ein Kernkapitel. Und falls ihr jetzt immer noch nicht innerlich etwas erregt und angesprochen seid, dann will ich es noch konkreter machen. Beim ganzen Kapitel 14 dürft ihr jetzt über die Frage nachdenken, soll ich mich impfen lassen, ja oder nein? Denn das ist eine Entscheidung, die jeder von euch wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten treffen werden muss, darf oder wird. Soll ich mich impfen lassen, ja oder nein? Römer 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Der erste Hinweis, praktische Weisheit, wie wir den Frieden bewahren, ist, wir sollen einander weder verachten noch richten. Damals war es natürlich was anderes. Ja, die haben nicht mit Corona gekämpft, ja, oder mit der Frage, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Ja, diese Wahl hatten sie gar nicht. Die sind einfach, damals gab es auch schon Seuchen und die sind im Zweifel krank geworden und haben es überlebt oder auch nicht. Aber damals gab es auch schon viel Grund für Uneinigkeit. Da gab es Judenchristen. Und die Juden waren es durchs Mosaische Gesetz gewöhnt, kein Schweinefleisch zu essen. Und jetzt sind sie in einer Gemeinde mit Heidenchristen und die Heidenchristen, die hatten noch nie ein Problem mit Schweinefleisch. Und wisst ihr, was das für Spannungen gegeben hat? Damals. Nur über sowas Banales wie, was dürfen wir eigentlich am Gemeindetag servieren? Dürfen wir jetzt Schwein servieren oder nicht? Das gab große Spannungen damals. Oder denken wir an die Nicht-Juden, die war ja damals, die römische Gemeinde bestand aus beidem, aus Heidenchristen und aus Judenchristen. Und die Heidenchristen, die hatten wieder ganz andere Probleme. Da war es üblich, dass man Fleisch, egal ob Rind oder Schwein oder Lamm, dass man es den Götzen geopfert hat. Und dieses Götzenopferfleisch wurde manchmal recht billig am Markt verkauft. Oder man konnte sogar, wenn man mal eine günstige Mahlzeit haben wollte, Nathanael, und trotzdem gut, dann konnte man auch in den Tempel gehen und konnte da einfach mitessen. Und dann war die Frage, sag mal, du und ich, wir sind jetzt wiedergeboren, wir wissen, es gibt nur einen Gott. Jesus Christus ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Nur ein Regent. Dürfen wir jetzt noch in diesen Tempel gehen und da mitessen? Was meint er, wie sich die Christen, die Heidenchristen, nicht die Judenchristen, die Heidenchristen damals fetzen konnten über diese Frage? Und wisst ihr, was Paulus sagt? Er trifft keine Entscheidung, ob du jetzt essen darfst, Schweinefleisch, ja oder nein, Götzenopferfleisch, ja oder nein. Er trifft keine Entscheidung für diese Geschwister. Wisst ihr, was er sagt? Unter euch wird es manche geben, die werden essen. Und wenn du isst, dann verachte bitte nicht den, der nicht isst. Und verachten ist hier ein ganz starkes Wort. Und die andere Seite kriegt genauso ihr Fett weg. Wenn du nicht isst, dann richte bitte nicht denjenigen, der isst. Boah, ist vielleicht für manche von uns ein ganz neuer Gedanke. Wir denken immer, wir müssen ja so klug sein, wir müssen alles ergründen, wir müssen alles nicht nur zu allem eine Meinung haben, wir müssen unsere Meinung dem anderen auch noch aufzwängen und ihn darüber auch noch beurteilen, weil wir uns ja so gerne messen. Weil wir an der Christusanämie leiden. Wenn wir in Christus wären, dann müssten wir uns gar nicht mehr über solche Fragen messen. Dann wären wir zufrieden, dass das Blut für ihn genauso gilt wie für mich. Dann sind wir genau auf einer Stufe. Aber das wollen wir ja nicht. Wir diskutieren heute noch in unserem Herzen, wer denn der Größte unter uns sei. Und deswegen sind die einen fest drauf und sagen, ja, ich muss mich impfen lassen, das ist richtig, ja, und du solltest das auch tun. Du gefährdest den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft, du steckst andere an, ja, und dann schaust du ganz abfällig auf alle, die sich nicht impfen lassen. Aber der, der sich nicht impfen lässt, der hat auch seine Begründungen. Oh, du bist ja total daneben, ja, du hast ja gar nichts geblickt. Ich will gar nicht sagen, dass es da manche noch gibt, die glauben, sie kriegen einen Chip mit eingepflanzt. Das ist schon, tut mir leid, wenn ich jetzt noch eine Wertung gebe, das ist schon echt relativ abstrus. Aber das musst du gar nicht glauben. Trotzdem kannst du dich gegen Impfung entscheiden, auch relativ nachvollziehbar, weil es ist halt ein neuer Impfstoff, es ist kaum erprobt, wer weiß, was es da für Spät- und Folgeschäden gibt. Da gibt es auch gute Argumente für. Und dann richtest du diejenigen, die sich impfen lassen. Ihr Lieben, und das ist jetzt ein, zu Großsprüche herkommen, aber das ist ein wichtiger Satz. Es gibt ganz offensichtlich Dinge, die werden in der Bibel offen gelassen. Da sagt der Herr Jesus nicht ganz klar, so musst du laufen oder so musst du laufen. Versteht ihr das? Das gibt es. Es gibt offensichtlich auch Freiheit in manchen Entscheidungen, dass der eine sich so entscheidet und hat eine gute Begründung dafür und dass der andere sich so entscheidet und hat eine gute Begründung dafür. Und wenn es um solche Fragen geht, nicht um Wahrheit, nicht um Sünde oder Nichtsünde, sondern um Weisheit, ist es weise, das zu tun oder nicht zu tun. In solchen Fragen dürfen wir nicht einander verachten und dürfen wir nicht einander richten, egal auf welcher Seite der Entscheidung du stehst. Bei Fragen, zu denen die Schrift keine eindeutige Geh- oder Verbote ausspricht, müssen wir uns zurückhalten und dürfen den Bruder weder geringschätzig beurteilen noch richten. Der zweite Punkt aus Römer 14, die Verse 4 bis 12. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor den anderen, der andere hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachte ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank, und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, leben wir dem Herrn. Sei es auch, dass wir sterben, sterben wir dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht über Tote wie auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Der zweite Punkt, wie wir den Frieden in diesen praktischen Meinungsunterschieden bewahren, ist, ihr Lieben, jeder steht und fällt dem eigenen Herrn. Das steht hier im Vers 4, wird ganz deutlich, tu das, jeder steht und fällt dem Herrn. Oder im Vers 6, jeder tut das bitte oder lässt das bitte für den Herrn. Keiner lebt oder stirbt sich selbst. Vers 7, jeder muss sein Leben eines Tages mal vor dem Herrn verantworten. Vers 10, und jeder wird Rechenschaft ablegen werden müssen vor Gott für seine Entscheidungen. Vers 12, aber jeder für sich selbst. Du musst nicht ihm die Rechenschaft abfordern. Das wird der Herr für dich tun. Es gibt ganz offensichtlich, ihr Lieben, und das ist so weise von unserem Herrn, es gibt Geschwister unter uns mit einem engeren Gewissen. Und es gibt Geschwister unter uns mit einem weiteren Gewissen. Und die, die ein engeres Gewissen haben, die sind leider sehr schnell versucht, die mit einem freieren Gewissen zu richten, zu verurteilen. Und die, die ein freieres Gewissen haben, die sind sehr schnell versucht, die anderen mit dem engeren Gewissen zu verachten. Ach, was ist der denn? Ja, der ist so engstirnig, der ist so gesetzlich. Ja, der will sich noch profilieren durch seine besonderen Regeln, die er da aufgestellt hat und einhält. Das Wort Gottes redet ein ganzes Kapitel darüber, über unsere Situation, in der wir jetzt stecken. Und das ist meines Erachtens und unseres Erachtens, da sind wir uns einig als Älteste und Diakone, das ist das, was wir den Geschwistern, den Schafen beibringen müssen und nicht uns irgendwie auf eine Seite schlagen und die Diskussion dadurch noch unnötig anheizen. Eines Tages wird jeder von uns Rechenschaft ablegen, für das, wie er sich entschieden hat und warum er sich so entschieden hat. In Fragen der sogenannten christlichen Freiheit sind nicht wir der Maßstab für unseren Glaubensbruder oder unsere Glaubensschwester, sondern das eigene Gewissen ist der Maßstab. Das gibt es. Dein eigenes Gewissen ist der Maßstab und zwar vor deinem Herrn. Und wenn wir das nicht beachten, ich will euch aufzeigen, wie krass das ist, dann setzen wir uns in diesen Gewissensfragen auf den Thron Gottes. Ist dir das klar? Wenn du den Bruder richtest in seiner Beurteilung zur momentanen Situation oder überhaupt zu Impfungen, dann bist du sehr, sehr nah dran, Richter zu sein, Richter an die Stelle Christi zu treten. Und das ist eine grenzenlose Anmaßung, wenn wir uns an die Stelle des souveränen Herrn setzen wollen und Gewissensfragen beurteilen wollen und Geschwister insofern richten wollen. Jeder steht und fällt selbst seinem Herrn und wird eines Tages eben dafür Rechenschaft ablegen können. Noch ein dritter Punkt, den wir lernen können, wie wir mit diesen Meinungsverschiedenheiten, auch mit dieser Frage, soll ich mich nur impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen, in der Gemeinde umgehen. Wir sollen dem Frieden aktiv nachjagen, die Verse 13 bis 16. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß und keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß und ich bin überzeugt im Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Versteht? Paulus sagt der Gemeinde in Rom und sagt uns heute, es reicht nicht einfach nur, dass wir uns fernhalten davon, einander nicht zu verachten und einander nicht zu richten. Es reicht auch nicht nur, anzuerkennen, dass jeder dem eigenen Herrn steht und fällt. Versteht ihr, das wäre so wie, jetzt fehlt mir das richtige Wort, aber das ist so wie einfach nur den Status quo behalten. Einfach nur, naja gut, dann lassen wir mal alles so, wie es ist. Nein, wenn ihr den Text gut gelesen habt, dann werdet ihr sehen, wir sollen vielmehr das für recht halten, dem Bruder keinen Anstoß zu geben. Das heißt, wir müssen aktiv sein, aktiv dem Bruder oder der Schwester mit ihrer anderslautenden Meinung keinen Anstoß zu geben. Es ist ein bisschen mehr gefordert, als einfach nur, naja gut, ich lasse dich stehen, ja, ich ertrage dich, wenn es unbedingt sein muss. Es wird mehr von uns gefordert. Es wird von uns gefordert, dass wir tatsächlich alles dazu bereit sind zu tun, in diesen Gewissensfragen, in diesen Fragen der christlichen Freiheit, dem anderen kein Anstoß zu sein. Ja, wenn ich in meiner Selbstsucht meine eigene Verherrlichung suche, ja klar, dann missachte ich den Bruder, dann richte ich ihn oder wie auch immer. Aber ich soll weitergehen, ich soll aufpassen, dass ich den anderen nicht provoziere mit meiner Haltung. Ich glaube, in der Diskussion, die in der Gemeinde Jesu heute geführt wird über Corona, sind wir oft meilenweit von dieser Gesinnung entfernt. Mensch, ich muss aufpassen, der hat eine andere Überzeugung, die darf er auch haben und ich muss vorsichtig sein. Ich muss ihn stehen lassen, aber noch viel mehr. Ja, ich will es nochmal an einem einfachen Beispiel deutlich machen, Thema Alkohol. In unserer Gemeinde, das weiß ich, gibt es genau das gleiche Spektrum zum Thema Alkohol. Die einen glauben, sie dürfen Alkohol hier und da trinken, ja, nicht sich betrinken, aber sie dürfen ihn zum Essen zum Beispiel trinken oder auch zu einer Feierlichkeit, so wie es, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja, weil dann spreche ich mich schon für die eine Seite aus, will ich gar nicht. Aber dann gibt es auch die andere Seite. Ich sage jetzt mal ein konkretes Beispiel, die in Russland groß geworden ist. Und das muss man nicht in Russland sein, um sowas zu erleben, das verstehe ich. Das kann man auch hier in Rotenkirchen oder in Deutschland erleben. Aber die haben gesehen, wie in ihrer eigenen Familie der Alkohol gewütet hat und Schreckliches hervorgebracht hat. Nicht nur Familien zerstört hat, Existenzen zerstört hat. Grausam gewütet hat. Und die haben sich im Herzen vorgenommen, niemals, obwohl sie gar kein Problem mit Alkohol haben, niemals werde ich sowas anrühren. So, und jetzt ist es bei dir, der du vielleicht zu der ersten Gruppe gehörst, nicht nur diesen Bruder oder diese Schwester, jetzt nehme ich nochmal das Klischee aus Russland, nicht zu richten oder nicht zu verachten, sondern du musst aktiv sein und demjenigen kein Anstoß sein. Das ist doch logisch, ihr Lieben. Wenn ihr dann zu Hause ein Essen bereitet, dann musst du vorsichtig sein, wen du da einlädst. Wenn du weißt, du hast so einen Bruder vor dir, der echt ein Problem in seiner Familie mit dem Thema hat und der grundsätzlich nichts davon wissen will, dann bist du echt ein egoistischer Tor, wenn du dann an dem Abend unbedingt das herausforderst und sagst, oh, willst du nicht mit mir doch ein Glas Wein zum Essen trinken? Das ist völlig unnötig. Ja, das darfst du nicht. Aber wenn es jetzt um das Thema Impfung geht, ja, natürlich kann man sich mal darüber austauschen und man kann Weisheit austauschen. Ja, ich glaube, da brauchst du auch Weisheit zu dem Thema. Ganz sicher. Und da darf man vor allem die fragen, die ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema haben, sprich die im medizinischen Bereich tätig sind. Das kann ich jedem nur empfehlen. Aber wenn du weißt, ich habe die Argumente ausgetauscht und der denkt nun mal anders, dann reicht es nicht einfach nur, von seiner eigenen Meinung fest überzeugt zu sein, sondern dann musst du aufpassen, dass du den anderen nicht herausforderst, dass du nicht wieder diese Diskussion vom Zaun brichst. Das ist doch klar. Ja, so kann ich ganz leicht den Frieden in der Gemeinde gefährden. Wir sind vom Wort her aufgefordert, den Frieden nicht nur passiv zu schützen, indem ich weder richte noch verurteile, sondern wir sind vom Wort her aufgefordert, den Frieden aktiv nachzujagen, indem ich keine Diskussion über törichte Streitfragen vom Zaun breche. Ja, 2. Timotheus 2 ist das, glaube ich. Ja, auch in vielen anderen Fragen, auch in theologischen Fragen. Es gibt leider viel Unweisheit, ich würde sogar sagen, Lieblosigkeit und Selbstsucht, wie Streit vom Zaun gebrochen wird über theologische Streitfragen. Das war heute Morgen nicht nur ein Beispiel. Ich wollte es mal an Corona aufhängen, weil das sehr aktuell ist. Aber andere Themen sind natürlich genauso davon betroffen. Ja. Noch ein vierter Punkt, Römer 14, die Verse 17 bis 18, bitte nicht den Blick für das Wesentliche verlieren. Denn, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Ihr Lieben, das ist eine echte Hilfe. Paulus oder der Heilige Geist weitet buchstäblich mit diesem Vers 17 und 18, er weitet unseren Geist. Ja, wir haben das alle so an uns. Jetzt ist gerade Corona ganz groß. Ja, du kannst ja eigentlich fast jede Zeitung aufschlagen oder jeden Fernsehkanal einschalten. Was ist das Thema? Corona, 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 von morgens bis abends. Und wir sind dann auch so eingestielt, oder? Corona, 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 von morgens bis abends. Und der Herr sagt, hey, das Reich Gottes ist nicht Corona. Das Reich Gottes ist nicht Alkohol oder Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist nicht auch gewisse theologische Fragen, über die wir so gerne streiten und übrigens schon seit Hunderten von Jahren. Das Reich Gottes ist Friede durch die Gerechtigkeit und damit Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist ein bisschen größer als unsere kleinen Grabenkriege, über die wir uns so gerne profilieren und noch zeigen wollen, wer denn der Größte unter uns ist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit durch das Blut Jesu Christi. Darüber solltest du nachdenken. Darauf solltest du dich besinnen. Wer bin ich eigentlich ohne Christus und wer bin ich jetzt in Christus? Das Evangelium, ihr Lieben, ist der Sender, der den ganzen Tag bei dir laufen sollte. Das in Christus sein, wer du wirklich bist in Christus, wer du wärst ohne ihn, du, wie du, wie du. Egal, welche Stellung du in dieser Gesellschaft von Natur aus hast. Wer wärst du ohne Christus und wer bist du jetzt in Christus? Das soll das Thema sein, über das du nachdenken sollst. Das ist nicht der einzige Grund, aber das hat so eine harmonisierende Wirkung. Ja, auf einmal sind wir wieder alle gleich. Wir sind die gleichen Lumpen und Lupinen, die das gleiche Blut brauchen und haben aber die gleiche Würde, die gleiche Gerechtigkeit. Das Gleiche, wie Christus uns behandelt hat. Wir stehen auf einer Stufe miteinander. Das eint, ihr Lieben. Corona eint nicht besonders. In keiner Hinsicht. Ja, bis hin zur Maske und zur Distanz. Es eint überhaupt nicht. Aber Christus, die Botschaft vom Kreuz, die eint uns. Und das soll der Sender sein, der bei dir täglich eingeschaltet ist. Ja, darüber solltest du dich freuen. Darüber solltest du danken. Dafür solltest du den Herrn anrufen. Ja, wenn ich gerecht geworden bin, ich kann das gar nicht fassen, ich kann das bis heute noch nicht fassen, dass ich eine Gerechtigkeit habe, ich kenne mich ja jetzt nach 50 Jahren immer besser oder bewusst nach 45 Jahren. Ja, ich kenne mich immer besser und der Lump wird immer größer. Aber ich habe eine Gerechtigkeit, die mir zugerechnet ist, die mir geschenkt ist. Es ist Gottes Gerechtigkeit und du hast die gleiche. Und du, der du am Anfang mehr oder minder deines Weges stehst, du hast auch die gleiche. Ja, bist 20 Jahre später vielleicht zum Glauben gekommen. Spielt keine Rolle. In Christus sind wir zwei ganz genau gleich. Wir haben die gleiche Gerechtigkeit. Und deswegen haben wir den gleichen Frieden mit Gott, mit einem zu fürchtenden Gott, der Sünde nicht dulden kann und der jeden, der Christus nicht kennt und angenommen hat, in die ewige Gottesferne schicken muss, wegen seiner Heiligkeit. Du bist nah hinzugetreten, durch in Christus. Du hast jetzt Gerechtigkeit und Frieden mit Gott, allein aus Gnade durch Glauben. Und das soll deine Freude sein und nicht diese Welt, ja, mit oder ohne Corona. Das Zentrum des Glaubens und der Nachfolge, da steht nicht Wein oder Nicht-Wein, Impfen oder Nicht-Impfen, Corona oder Nicht-Corona, Badeurlaub oder Nicht-Badeurlaub, Mercedes oder Fiat, muss ich einfach mal einflicken als Beispiel, ja. Das ist nicht das Zentrum des Glaubens, sondern das Zentrum des Glaubens ist fragt nach unserem Verhältnis zu Gott. Und das hat Christus am Kreuz geklärt. Wir müssten alle auf ewig verdammt sein. Und in Christus dürfen wir Frieden mit Gott haben. Durch eine geschenkte Gerechtigkeit. Einfach geschenkt. Ja, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Er hat es geschenkt, Gottes Kinder zu sein. Wie? Indem wir an seinen Namen glauben. Einfach nur glauben. Das eint ihr Lieben. Wenn ihr den Boden verlasst, wenn ihr den vergesst, dann gibt es Mord und Totschlag, selbst in der Gemeinde, wo es eigentlich den größten Frieden geben kann, weil wir auf einem Fundament stehen. Das Evangelium und das darin geoffenbarte Wesen Gottes, das steht im Mittelpunkt des Reiches Gottes und nicht all diese zweifelhaften Fragen. Und das ist wahrlich eine uralte satanische Strategie, uns immer auf das eine zu lenken, uns irgendwie den Blick wie so ein Tunnelblick zusammen zu quetschen und nur noch an das eine gerade zu denken. Ja? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, ist nicht Corona oder ist nicht andere theologische Diskussionen, die wir so gerne anstimmen, um uns vielleicht zu profilieren. Gott weiß, was das Motiv ist. Sondern das Reich Gottes ist Gnade, Frieden, Gerechtigkeit in Jesus Christus und gibt ihm die Ehre. Und wenn du dich wieder um ihn drehst, dann vergisst du dich wieder mehr selbst und das ist sehr, sehr gut. Wenn ich mich auf das Wesentliche konzentriere, dann werde ich solche Gewissensfragen nicht nur richtig einschätzen, sondern werde ich auch Freude im Blick darauf haben, dass ich dem Bruder bitte jetzt keinen Anstoß bin. Ja, wo soll denn die Kraft herkommen, dem Andersdenkenden wirklich aktiv entgegengehen und sich drunter stellen, der Letzte sein, ihm dienen? Wo soll denn die Kraft herkommen? Die kommt nur aus dem Evangelium. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass diese Randthemen wirklich dahin, dass wir sie dahin verbannen, wo sie hingehören und das Evangelium wieder auf die Tagesordnung setzen. Noch ein letzter Punkt, Verse 19 bis 23. So lasst uns nun denn dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist zwar rein, aber es ist böse für den, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran der Bruder, dein Bruder, sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber, und jetzt achtet auf den Vers, wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles, was er nicht aus Glauben tut, ist Sünde. Ihr Lieben, es gibt offensichtlich Gewissensfragen, das haben wir geklärt. Also da gibt es kein Schwarz-Weiß, da gibt es kein Sünde oder Nicht-Sünde, richtig und falsch, ja, gut und böse. Sondern es gibt Gewissensfragen, die kann der eine so beurteilen und diese Frage kann die andere so beurteilen. Aber wisst ihr, was in dieser Frage besonders wichtig ist? Nicht wie ich dich beurteile, sondern du und dein Gewissen vor Gott. Das ist extrem wichtig und da solltest du auch drauf Acht geben. Schau nicht ständig auf die anderen und beurteile oder richte sie in diesen Gewissensfragen, völlig falsche Richtung, aber du musst aufmerksam sein in diesen Gewissensfragen, auf dein eigenes Herz, auf dein eigenes Inneres, auf deine eigene Schaltzentrale, auf dein Gewissen. Das darfst du nicht beflecken. Da darfst du nicht gegen arbeiten. Und das kann ganz unterschiedlich rauskommen. Der eine wird dann sagen, ich rühre nie wieder Alkohol an. Und dann lebe auch danach. Wenn du dann Alkohol trinkst, sündigst du sogar vor Gott. Und wenn du diese Freiheit hast, ja, zu sagen, das klärt die Zunge beim Essen, das gibt mir wieder einen größeren Geschmack für dieses Filetsteak oder von mir aus auch fürs Wurstebrot, ja, dann sei gewiss in deiner Überzeugung und dann darfst du das auch und du sündigst nicht. Ja, es gibt in Gewissensfragen keinen absoluten Standard. Und wie dumm, wirklich wie töricht, dass wir als Gemeinde Jesu uns eine Diskussion aufzwängen lassen, wo es gar kein endgültiges Ende für gibt. Versteht ihr das? Das macht die Corona-Krise auch wirklich zu was Kompliziertem für uns Christen. Denn ich will gar nicht sagen, dass es bei der Diskussion nicht auch Wahrheitsfragen gibt. Es gibt da auch Wahrheitsfragen bei. Aber es gibt definitiv auch Weisheitsfragen. Und das vermischt sich und das macht es leider schwierig. Und nimm bitte das wenigstens mit heute. Bei Weisheitsfragen muss jeder selbst seinem Herrn stehen und fallen. Ja, da bist du deinem Gewissen verantwortlich und nicht, dass du den Bruder beurteilst. Gut, und das gilt übrigens auch fürs Impfen. Ja, ich will es jetzt ganz deutlich sagen, es kommt der Tag, da werden sich einige von uns impfen lassen, ganz sicher, und es kommt der Tag, da werden dezidiert manche von uns sich nicht impfen wollen. Und dann denkt bitte an diese Botschaft. Oder besser, denkt an Römer 14. Das ist eine Gewissensfrage. Und du musst nicht nur, jetzt rede ich mal Russisch, deinen Bruder nicht richten. Ja, die, die Russisch verstehen, die verstehen, du darfst, heißt das mit anderen Worten, dein Bruder nicht nur richten, du musst ihm in Liebe entgegenkommen. Du zettelst bitte keine Diskussion an. Du lässt ihn bitte stehen mit seiner Überzeugung. Du kannst es gar nicht beurteilen. Du kennst gar nicht seine Motive. Vielleicht denkt er medizinisch genauso wie du, denkt aber gleichzeitig an seine Eltern, die zu Hause sind, und aus Liebe zu denen lässt er sich impfen. Du weißt gar nicht, was seine wahren Beweggründe sind. Und selbst wenn du sie weißt, du musst sie und darfst sie nicht beurteilen. Bei Gewissensfragen gibt es keinen absoluten Standard, keinen allgemein gültigen, jederzeit gültigen Standard. Und deswegen musst du darüber nicht befinden. Aber du musst vor Gott ein reines Gewissen haben. Es gibt eine christliche Freiheit, die nicht vom Wort Gottes, sondern von unserem Gewissen bestimmt wird. Und das nochmal an der Stelle. Allein dieser Zusammenhang sollte uns zu äußerster Vorsicht bei der Beurteilung des Verhaltens meiner Geschwister mahnen. Und wirklich noch ein letzter Punkt zu Römer, denn wir müssen ja noch ankommen zu unserem Vers 5. Römer 15, die Verse 1 bis 3. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ihr Lieben, ich möchte euch, und das ist wirklich der Abschluss der Predigt, ich möchte euch die richtige Perspektive geben. Wenn dir das schwer erscheint, dich zurückzunehmen, den anderen stehen zu lassen, ja sogar noch eine Extrameile zu gehen, damit du ihm keinen Anstoß bist, nicht wieder die Diskussion anzetteln, wo du schon längst weißt, dass der anders denkt als du, dann hast du ein gutes Motiv. Christus ist dein Vorbild. Christus ist nämlich der Friedefürst. Christus hat es eine ganze Menge gekostet, um Frieden zu schaffen. Christus ist eine Meile gegangen, die du gar nicht mehr gehen musst. Versteht ihr, der größte Konflikt, der größte Streit, den es je gab, der besteht gar nicht zwischen dir und dem Bruder mit der anderen Meinung. Der bestand, das denke ich, hoffentlich darf ich hier in dem Raum sagen, der bestand zwischen dir und dem Herrn. Und wie hat Christus den gelöst? Ganz anders. Christus ist für dich in die Bresche gesprungen und hat sein Leben für dich gegeben. So hat er Frieden gestiftet. Das sollte dir Ansporn, Mahnung, aber auch Motiv und Perspektive zugleich sein. Er ist der Friedefürst. So hat Christus Frieden gestiftet. Also Frieden gibt es offensichtlich nicht immer kostenlos. Das kann dich auch was kosten. Wir müssen ja gar nicht mehr das Leben für den mit der anderen Meinung geben. Aber wir müssen ihn wenigstens stehen lassen, ihn nicht richten, ihn nicht verurteilen und alles dafür tun, dass wir dem Nächsten gefallen, zu seiner Erbauung. Das ist vielleicht dem einen oder anderen völlig fremd. Und das zeigt einfach nur, wie sehr dich diese Texte eigentlich ansprechen sollten. Dann hältst du dich noch für sehr klug und bist immer noch dabei, ständig den anderen zu beurteilen. Nein, du solltest dem Nächsten zum Guten dienen, zur Erbauung dienen. Ja? Stellt euch mal vor, nur mal hypothetisch, des Herrn Jesu Ziel, erstes Ziel wäre gewesen, sich selbst zu gefallen, so wie die Jünger am Anfang unserer Predigt miteinander diskutiert haben. Wisst ihr, was er gemacht hätte? Wenn der Jesus einfach nur sich selbst hätte gefallen wollen, dann hätte er dich für deine Schuld in die ewige Verdammnis geschickt, wäre zurückgegangen zum Vater, hätte sich auch hingesetzt und es wäre alles gut gewesen. Wisst ihr warum? Der Herr Jesus musste nicht sterben. Er hat keine Sünde getan. Er hätte nichts Falsches getan. Er hätte einfach nur Gerechtigkeit walten lassen, nach der du doch so gerne hungerst, wenn du diskutierst mit deinem Bruder. Aber der Herr Jesus ist ganz anders. Er hat sein Äußerstes gegeben, um Frieden zwischen dir und dem Vater zu stiften. Also dann müssen wir auch eine Perspektive dafür haben, dass es etwas kostet, wenn wir Frieden in unserer Gemeinde bewahren wollen, den er schon längst in sich, in seinem Blut geschaffen hat. Christus ist ganz anders. Und so bekomme ich, und das soll eure Perspektive sein, ich bekomme jetzt eine Gelegenheit. Mit Corona bekommst du eine von tausend und einer Gelegenheit, Christusähnlichkeit zu zeigen. Versteht ihr? Die ganze Zeit haben wir noch diskutiert, was ich alles nicht tun soll und wie ich mich möglichst so verhalte, dass es nicht zum Großbrand hier in der Gemeinde kommt. Aber es ist noch viel besser. Corona ist eine Chance. Die Unterschiedlichkeit unter uns ist eine Gelegenheit, Christusähnlichkeit zu zeigen, dem anderen trotzdem zu lieben. Das ist doch das große Wort des Evangeliums. Er hat dich trotzdem bis in den Tod geliebt. Und das kannst du jetzt bei dieser Unterschiedlichkeit zur Schau tragen. Wir müssen bereit sein, den schwächeren Bruder, um des schwächeren Bruder willen gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um so das herrliche Wesen unseres gnädigen und liebevollen Herrn zur Schau zu stellen. Wir haben ja, und damit komme ich jetzt zum Schluss, wir haben ja in unserer Gemeinde jetzt seit kurzem die neue Praxis, dass wir am dritten Sonntag das Brotbrechen am Ende des Gottesdienstes machen. Ja, und somit auch am Ende der Predigt. Und das will ich euch mitgeben. Ja. Denk daran, du bekennst das jetzt gerade in wenigen Minuten. Wirst du bekennen, was Christus für dich getan hat. Dann denk an sein Wesen. Denk daran, was es gebraucht hat, um diesen Frieden zu stiften. Und dieses Wesen, das musst du nicht nur anziehen, das darfst du anziehen. Das will Gott, dass du dich veränderst, dass du ablegst diesen alten, jetzt nenne ich mal Petrus oder Jakobus oder Johannes, der darüber streitet, wer denn der Größte ist. Das ist nichts Besonderes, ihr Lieben. Aber dass du anziehst diesen neuen Menschen, der sogar dem anderen dienen möchte, der auf die Art und Weise Christus zur Schau stellt, indem er so den Frieden bewahrt oder sogar stiftet. Ja, 2. Korinther 13 schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Aber ich schließe damit, das ist genau das, was jetzt auch das Ende von Römer 14 und Anfang von Römer 15 war. Wir sollen tatsächlich diese Perspektive haben, dass es ein Vorrecht ist, diese Schwierigkeiten, in der wir heute stehen, als Gelegenheit zu sehen, einen christusähnlichen Charakter auszuleben. Schön. Also, den Frieden, den Gott schon längst geschaffen hat, den gilt es zu bewahren durch eine gesunde Haltung im Blick auf mich selbst, dass ich bereit bin, mich selbst nicht für klug zu halten, dass ich mich zu den Niedrigen halte, dass ich allen dienen möchte. Diesen Frieden gilt es zu bewahren, indem wir in Gewissensfragen die anderen stehen lassen, dass wir sie nicht richten, dass wir sie nicht verurteilen, dass wir im Gegenteil sogar eine extra Meile gehen, um in der Unterschiedlichkeit trotzdem den Frieden zu bewahren. Und wir müssen auch die richtige Perspektive haben. Es geht im Letzten nicht um uns, ihr Lieben, es geht um Christus und um seine Verherrlichung. Und so bietet diese Gelegenheit auch heute, diese Zeit auch heute eine Gelegenheit, Christus zur Schau zu stellen, sein sanftmütiges, selbstloses, dienendes Wesen. Und dazu lade ich euch herzlich ein, heute, jetzt beim Brotbrechen, aber auch für die nächsten Wochen, die kommen. Lasst uns aufstehen und ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir wirklich von Herzen, dass du so viel Praktisches in dein Wort gelegt hast, damit wir in die Lage versetzt werden, ein Leben zu leben, was gerade jetzt auch in dieser turbulenten, unordentlichen Zeit dich verherrlicht, Herr. Danke für so viel praktische Weisheit und ja, könnte ich einfach nur loben und preisen, dass du es so gut meinst mit uns und könnte ich auch nur um Vergebung bitten, wie oft ich in meiner inneren Haltung oder in dem, wie ich mit dem anderen umgegangen bin oder auch in meiner Perspektive viel zu kurz und sogar selbstsüchtig gedacht habe. Herr, hilf, dass wir einen Blick haben für dein Evangelium, dass wir es als ein Vorrecht ansehen, unsere Stellung in Christus ja vor Augen zu haben und auch ja deswegen ganz anders leben zu können, Herr. Du hast uns schon ja wirklich zu Ehren gebracht in dir. Wir müssen nicht mehr für unsere eigene Ehre kämpfen. Und wir dürfen jetzt deinen Charakter anziehen, dürfen Diener sein des Nächsten, dürfen darauf bedacht sein, Herr, dem anderen kein Anstoß zu sein und wirklich vorsichtig zu sein und wirklich alles zu tun, um ja dein Wesen zur Schau zu tragen. Danke, dass das auch im Evangelium, so wie wir es jetzt im Brotbrechen auch wieder ansehen, wirklich deutlich geworden ist und ja, wir ja deine Trophäen sind, deiner Gnade und deiner Liebe. Hilf, dass wir würdige Trophäen sind, die dich reflektieren, dir zur Ehre. Amen.